Eigentlich stellt die Oper schon in ihrer Ouvertüre die entscheidende Frage. Und die Antwort liefert sie gleich hinterher. Così fan tutte? Alle Frauen machen es so? Ja, così fan tutte. So machen es alle Frauen. Eigentlich aber könnte die Oper ganz gut auch Così fan tutti heißen. Also, so machen es alle, Männer und Frauen. Und der Untertitel dieses Dramma Giocoso, dieser lustigen, dramatischen Geschichte, der Untertitel ist nämlich Die Schule der Liebenden, aller Liebenden. Mein Name ist Friedrich von Mansberg, ich bin der betreuende Dramaturg zur Neuproduktion von Mozarts Oper Così fan tutte am Theater Lüneburg. Und ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten ein paar Gedanken, ein paar Informationen und vielleicht auch die ein oder andere Frage mit auf den Weg geben, mit denen Sie hoffentlich mehr erleben, wenn Sie die Oper bei uns am Theater hören und sehen. Così fan tutte ist die dritte Zusammenarbeit zwischen Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo da Ponte für den Wiener Hof. Die Oper entstand nach Figaros Hochzeit und Don Giovanni im Jahr 1789. Und beim Stichwort 1789, da fällt uns natürlich sofort ein, das ist das Jahr der Französischen Revolution. Klar, Paris war weit weg und in Wien war keine Revolution. Und doch, die Schwester von Kaiser Josef II., die stand mittendrin in den Wirren der Französischen Revolution und ließ nur wenig später auch ihr Leben. Diese revolutionäre Zeit, dieser Moment, in der geschichtlich etwas unwiederbringlich zu Ende geht, mit Macht umgestoßen wird, diese Epoche großer Verunsicherung und großer Fragen, all das ist in allen drei Opern von da Ponte und Mozart zu spüren und in Così fan tutte vielleicht am stärksten, und gleichzeitig ist diese Oper eine Komödie. Aber vorweg vielleicht, worum geht es? Ausgangspunkt der Geschichte ist eine Wette. Da sind die beiden Freunde Ferrando und Guglielmo mit ihrem älteren Mentor, Berater, Don Alfonso. Don Alfonso schlägt den beiden Herren eine Wette vor. Eure Frauen sollen euch treu sein. Ich wette mit euch innerhalb von 24 Stunden, wenn ihr tut, was ich euch sage, werde ich euch das Gegenteil beweisen. Fest davon überzeugt, dass ihre Frauen treu sind, willigen die beiden ein. Das Spiel beginnt. Don Alfonso erklärt den beiden Frauen der Freunde, Dorabella und Fiordiligi, die sind auch noch Schwestern, dass ihre beiden Verlobten plötzlich in den Kriegsdienst abberufen werden. Unter großen Tränen und Verzweiflung wird Abschied genommen. Und kaum 10 Minuten später auf der Opernbühne kehren die beiden verabredungsgemäß zurück, nun bis zur Unkenntlichkeit verkleidet. Im Stück heißt es als Walachen oder Türken. Und sie fangen schnell damit an, die Frau des jeweils anderen zu umgarnen, zu verführen, zu bedrängen. Die beiden Frauen weisen diese Annäherungsversuche entrüstet zurück und die beiden Jungs haben schon das Gefühl, sie hätten die Wette gewonnen. Siehst du, Alfonso, unsere Frauen sind treu. Aber Alfonso hat noch den einen oder anderen Trick auf Lager. Als nächstes verlangt er von den beiden, dass sie zum Schein Gift nehmen und sich aus verschmähter Liebe selbst umbringen. Die beiden Frauen sind verzweifelt. Ein Arzt wird herbeigerufen. Der wird fingiert gespielt von der Kammerzofe der beiden Frauen, Despina, mit einem merkwürdigen magnetischen Gegenstand werden die beiden reanimiert und zur vollständigen Genesung verlangen die beiden einen Kuss von den Frauen. Erneut sind die Damen entrüstet und weisen das zurück. Es fliegen sogar die Ohrfeigen. Und doch, die Sache fängt an, außer Kontrolle zu geraten. Als schließlich Guglielmo mit der Frau seines Freundes Ferrando alleine im Park spazieren geht, kommen die beiden sich näher. Dorabella kippt um. Sie verliebt sich in Guglielmo für den Moment. Die beiden haben einen wunderbaren Liebesmoment zusammen. Fiordiligi wiederum bleibt standhaft und weist das Werben von Ferrando zurück. Stolz erzählt Ferrando davon und sagt zu Guglielmo, deine Frau ist dir treu. Guglielmo allerdings muss mehr oder minder freiwillig zugeben, mit Dorabella hat es nicht so funktioniert. Zorn, Verzweiflung, Wut treiben Ferrando um. Aber nur wenig später, man ahnt es schon, werden auch die beiden, Ferrando und Fiordiligi, miteinander die Liebe entdecken und zueinander kommen. Nun sind alle vier die Betrogenen. Don Alfonso rät zur Heirat. Und kurz bevor die vier nun also in den neuen Konstellationen heiraten, scheinen die ursprünglichen Liebhaber, die ursprünglichen Verlobten aus dem Kriegsdienst zurückzukehren. Dorabella und Fiordiligi sind verzweifelt. Und als die beiden Herren nun wieder in ihrem ursprünglichen Gewand zurückkehren, machen sie den Damen natürlich auch die wüstesten Vorwürfe. Und nun heiraten, trotz allem, trotz Vertrauensverlust und Betrug. Und wen heiraten? Die ursprünglichen Pläne wieder aufnehmen? Diese Oper ist, das deutet ja der Untertitel an, eine Schule der Liebenden, eine Art Feldversuch, eine Art Brennglaseffekt. Innerhalb von 24 Stunden oder knapp 3 Opernstunden erfahren die ProtagonistInnen, vor allem die vier, Dorabella, Guglielmo, Ferrando und Fiordiligi, alles, was es über die Liebe zu lernen gibt. Oberflächliche Verliebtheit und Begeisterung, Bewunderung, Sehnsucht, Verzweiflung und Trauer, Einsamkeit, Verlockung, Zurückweisung, Vereinigung und höchste Glückseligkeit und der Kater, der am nächsten Morgen nicht ausbleiben kann. Es ist ein Feldversuch in Sachen Liebe. Und dabei, das muss man bei Opern, zumal bei Opern aus dem 17. oder in diesem Falle 18. Jahrhundert immer mitbedenken, geht es nicht so sehr um einen Realismus auf der Opernbühne. Ist es realistisch, dass die beiden Frauen ihre Männer bloß wegen ein paar angeklebter Bärte und aufgesetzter Turbane nicht erkennen? Das ist sicherlich nicht realistisch. Aber darauf kommt es auch nicht an. Worauf es ankommt, ist, Grenzsituationen in diesem Feldversuch der Liebe zu erfahren und zu betrachten, was macht das mit uns Menschen? Dafür lohnt es sich für einen Moment darüber nachzudenken, was gab es denn eigentlich zur Entstehungszeit der Oper für eine Liebes- und Ehekonzeption? Es lohnt sich zu wissen, dass die Vorstellung, dass die Ehe und die Liebe zusammengehören, eigentlich eine sehr junge und neue war. Über lange Zeit entstand die Ehe auf der Basis von wirtschaftlicher Vernunft. Man heiratete, um seine eigene wirtschaftliche Existenz abzusichern, um Nachfolger für den eigenen Hof, das eigene Haus, das eigene Kontor zu finden. Oder man verheiratete seine Töchter, um diesen eine Zukunft zu sichern, sie wirtschaftlich abzusichern. Und die wiederum hatten die Aufgabe, dann eine Familie zu gründen. Ehe war eine Frage der ökonomischen Vernunft. Liebe, Hingabe, das Finden desjenigen, derjenigen, für die ich oder für den ich geschaffen bin, das war etwas ganz anderes und hatte mit der Ehe nichts zu tun. Im bürgerlichen Zeitalter, also beginnend gegen Ende des 18. Jahrhunderts, sollte das plötzlich zusammenfinden. Die Ehe war nun plötzlich der Ort, an dem wahre Liebenden sich finden sollten. Aber geht das eigentlich? Bei einer Scheidungsquote zwischen 40% und 50% dürfen wir das wohl bis heute fragen. Passt das zusammen? Die auf Dauer angelegte Verlässlichkeit eines Eheversprechens, eines Ehevertrages und die Seligkeit des Moments, die in wahrer Liebe stecken kann. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts Eingang in sowohl politische wie gesellschaftliche Überlegungen fand und der unter anderem auf Rousseau zurückgeht. Plötzlich spielt das Stichwort Glück eine Rolle. Rousseau vertritt zum ersten Mal die Auffassung, dass es des Menschen Recht ist, glücklich zu werden. Und in die amerikanische Verfassung wird es tatsächlich mit eingebaut. Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Mit dem Recht auf Glück wird der Konflikt zwischen Verlässlichkeit im Ehevertrag und der Flüchtigkeit des Glücks nur umso deutlicher. Liebe und Glück entsteht im Moment, fast außerhalb der Zeit. Ehe steht innerhalb der Zeit, ist auf Dauer und Verlässlichkeit angelegt. Kann das überhaupt zusammengehen? Damit ist ungefähr umrissen, welche Fragen Cosi fan tutte aufwirft. Mozart tut das, indem er die Musik zu einer eigenen Trägerin der Handlung macht. Die Musik weiß oft mehr über die Figuren als die Figuren selber. Sie nimmt die Menschen ernst in ihren Sehnsüchten und Enttäuschungen, in ihrem Glück wie in ihrem Schmerz, in ihren besten wie in ihren schlechtesten Momenten. Verhandelt Großes und Bedeutsames, Tiefgehendes, dabei in scheinbarer Leichtigkeit und Schönheit. Und, was Mozart und seine Musik vielleicht so unvergleichbar meisterhaft macht, Mozart erkennt den Menschen in seiner Widersprüchlichkeit an. Wir alle können in einem Moment glücklich und im nächsten Moment verzweifelt sein. Wir können in einem Moment gütig und liebevoll und im nächsten Moment herrschsüchtig und aggressiv sein. Wir können uns selber widersprechen. Wir können Wärme und Kälte geradezu gleichzeitig empfinden. Das besonders Beeindruckende und Berührende an Mozarts Musik, gerade in der Zusammenarbeit mit dem Librettisten Lorenzo da Ponte, besteht darin, dass er diese beiden Ebenen immer miteinander zusammendenkt, dass er die Menschen in ihrer Widersprüchlichkeit zulässt. Und so erleben wir in der Oper quasi Stationen der Menschlichkeit, Stationen des menschlichen Liebens, des Gelingens, des Glücks und des Scheiterns, der Verzweiflung. Und am Ende fragen wir uns, fragen sich die sechs Protagonistinnen auf der Bühne, wo stehen wir? Um einen Aspekt allerdings kommen wir bei der Betrachtung dieser Oper wie so vieler anderer Opern auch nicht herum. Und das ist der Aspekt der Geschlechterzuweisungen, der Geschlechterrollen und Klischees. Der Titel deutet es ja doch so sehr an. Schuld an allem sind am Ende des Tages immer die Frauen. Das wissen wir spätestens seit Eva Adam ins Unglück stürzte. Dass das so nicht ist, das wissen wir. Und doch gehen Mozart und da Ponte dieser Überzeugung ein gutes Stück weit nach. Wir erleben auf der Opernbühne intensiv, wie die beiden Herren, Guglielmo und Ferrando, unter der vermeintlichen Untreue ihrer Frauen leiden und sich kaum Rechenschaft darüber ablegen, dass sie ja diejenigen sind, die diese vermeintliche Untreue überhaupt erst herbeiführen. Seien wir uns also darüber bewusst, dass es hier zwar oberflächlich darum geht, zu beweisen, dass Frauen nicht treu sein können, ein beliebtes Klischee zum Ende des 18. Jahrhunderts, dass es aber eigentlich um etwas ganz anderes geht, nämlich darum, wie verhält sich Liebe und Treue zu den Strukturen und Verhältnissen, die wir als Menschen vorfinden. Cosi fan tutte ist in der Weise eine typisch männliche Oper, als wir aus der Perspektive der Männer schauen. Dass wir Einsicht in die inneren Konflikte der Männer gewinnen und nur deutlich weniger in die Konflikte der Frauen, jedenfalls nicht in die Konflikte, die sich nicht darauf beziehen, was denkt mein Mann wohl von mir. Heute müsste man einen Schritt weiter gehen und die klare Zuweisung der Rollen in diesem Feldversuch der Liebe überprüfen und vielleicht neu justieren. Wer hat in dieser Geschichte eigentlich die Macht, Dinge zu verändern, zu bestimmen? Und wer hat in dieser Geschichte eigentlich nur zu reagieren, sich zu schützen, sich zu verteidigen und sich am Ende zu rechtfertigen? Warum eigentlich müssen im Finale des zweiten Aktes die Frauen ihr Handeln rechtfertigen, die Männer aber nicht? So sehr diese Situation zeitgebunden aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammt, so sehr dürfen wir uns heute fragen, reicht uns das? Lassen Sie mich zum Abschluss noch einmal zurückkommen auf den Begriff des Dramma Giocoso, also der Gattungsbezeichnung der Oper. Dahinter steckt die Vorstellung davon, dass das menschliche Leben sowohl Tragödie als auch Komödie ist. Sowohl zum Weinen als auch zum Lachen. Wir erleben die Not der Figuren auf der Bühne. Wir erleben den verzweifelten Widerstand gegen das, was unvermeidlich erscheint. Wir erleben aber auch das pure Glück der Figuren. Und wir erkennen uns gerade in der Widersprüchlichkeit darin wieder. Und wir bekommen die Möglichkeit, auch noch in der größten Verzweiflung zu lachen. Und vielleicht bleibt uns einen Moment später das Lachen ja im Halse stecken, weil wir feststellen, dass wir über uns selber lachen. Mozart unter Ponte gelingt es mit ihren drei Opern, Figaros Hochzeit, Don Giovanni und Così fan tutte, aber in der letzten, Così fan tutte, vielleicht am eindringlichsten, uns Menschen in unserer Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit zu porträtieren. Aber auch eine Gesellschaft zu porträtieren, die zur damaligen Zeit und vielleicht ja auch heute von wachsenden Verunsicherungen, von wachsenden Ängsten, von wachsendem Suchen und noch nicht Finden geprägt ist. Und so ist das Dramma Giocoso eine Komödie in der Weise, dass Menschen und ihre Schicksale aufeinander prallen und die Konflikte, die daraus entstehen, auch zum Lachen sein können. Und die Oper ist ein Drama, weil es um Tiefes, um Echtes, wenn man so will, um alles geht. Um unsere menschliche Existenz, um unsere Ängste, um unsere Sehnsüchte, um unser Unglück und unser Glück. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erlebnisreichen, genussvollen Opernabend.